immer auch gehört haben, dass die Abschaltung der Gasnetze bevorsteht. Das zeigt nochmal, wie schnell man in einer, sagen wir, Expertendiskussion aus dem Blick verliert, dass die Öffentlichkeit diese Fachprozesse gar nicht wirklich mitverfolgt und dann überrascht ist.
Es war dann März 22. Genau, das war, wenn ich mich richtig erinnere, ein Monat nach dem Angriffskrieg auf die Ukraine. Die Menschen haben sich plötzlich gefragt, so ist meine Gasheizung, diese Infrastruktur eigentlich noch so sicher, wie ich es lange Zeit geglaubt habe. Da kamen weit über 50 Menschen, also Philipp hatte das ja gerade irgendwie erzählt, die Leute mussten draußen stehen, weil sie nicht in den Raum konnten.
Das heißt, wir müssen unsere Probleme nicht delegieren, sondern wir müssen es selbst tun. Wir müssen die Selbstermächtigung für uns entdecken. Und dann tut sich ein Feld von Lösungsmöglichkeiten auf, an die wir vorher nie gedacht haben. Unser Netz, was wir uns vorstellen, ist komplett anders. Wir haben keine zentrale Wärmeerzeugung, sondern wir haben dezentrale Wärmeerzeugung. Was wir sagen wollen ist, wenn wir dieses Netz installieren, dann sind die Grundkosten, die wir durch die Infrastruktur haben, auf 20 Jahre fest. Da wird sich gar nichts ändern.
Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Bauphysik Plus. Ja, es ist schon etwas her, die Arbeit hat uns zugedeckt und wir haben zwar vor Weihnachten die letzte Folge aufgenommen, aber die Bearbeitung hat sich bis jetzt hingezogen. Also, wenn man so will, ein kleiner Schatz aus unserem Audioarchiv. Quasi eine Zeitkapsel, die wir im Dezember 2024 für euch gefüllt haben. Gut Ding will schließlich Weile haben. Aber keine Sorge, die Themen, die wir damals mit unseren hochkarätigen Gesprächspartner diskutiert haben, sind heute aktueller denn je. Neben unserem Stammpartner, meinem lieben Freund Lars, begrüßen wir nämlich auch Hendrik Unrath von Energiekonsens aus Bremen, Philipp Metz von der Energiegenossenschaft Erdwärme dich und Professor Dr. Winfried Osthorst von der Hochschule Bremen. Unser Hauptthema, das uns damals wie heute umtreibt, ist natürlich die Wärmewende in all ihren spannenden und herausfordernden Facetten. Wir sprechen darüber, wie wir unsere Quartiere klimafreundlicher gestalten können, tauchen tief ein in innovative Konzepte wie Energienetze und die Potenziale von kalten Nahwärmenetzen. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Rolle von Bürgerenergiegenossenschaften. Wie können Bürgerinnen und Bürger aktiv an der Energiewende teilhaben und was braucht es, um solche Projekte erfolgreich umzusetzen? Und weil das Gespräch so unglaublich dicht und facettenreich war, haben wir uns entschieden, es für euch in zwei Teile zu packen. Also, herzlich willkommen zum ersten Teil unserer intensiven Diskussion. Macht's euch gemütlich, vielleicht mit einem kalten Sommergetränk statt des damaligen Glühweins. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Bauphysik Plus. Heute mit einer Spezialausgabe. Ich will es jetzt nicht Weihnachtsausgabe nennen, weil das würde mich unter Druck setzen, wann ich das Ding veröffentliche. Aber wir nehmen es auf jeden Fall am 17. Dezember 2024 auf. Und neben dem üblichen Partner Lars, ich darf dich herzlich willkommen heißen, dürfen wir auch drei weitere Gäste heute willkommen heißen in unserer kleinen Runde. Nach anfänglichen technischen Schwierigkeiten klappt es jetzt doch bei uns allen. Insofern darf ich begrüßen Hendrik Unrath, Philipp Metz und Winfried Osthorst. Und wer das alles ist und warum die hier sind, das würde ich Ihnen kurz erläutern wollen. Hendrik Unrath ist Projektmanager bei Energiekonsens. Das ist eine Klimaschutzagentur in Bremen und Bremerhaven oder für Bremen und Bremerhaven. Und ich habe mir noch notiert, das passt auch zum Thema oder es ist wichtig, dass er sich hauptsächlich auf das Projekt Quartiere klimafreundlich gestalten und die Förderung von sogenannten Energienetzen konzentriert. Das ist das, was das Internet mir ausgespuckt hat. Wir werden auch gleich erläutern, was Energienetze sind. Energienetze mit E ist was anderes als Energienetze. Man könnte sie auch kalte Nahwärme nennen, würde ich jetzt mal sagen, das ist erstmal genau genug, aber da werden wir sicherlich technisch vielleicht gleich noch drauf zu sprechen kommen. Herzlich willkommen, Hendrik Unrath.
Ja, herzlichen Dank für die Einladung.
So, als nächstes begrüße ich Philipp Metz, Diplomphysiker und Vorstand der Genossenschaft Erdwärme-Dich EG in Bremen. Und das Interessante, was ich auch noch rausgefunden habe, ist, dass er sich bereits in den 1970er Jahren für Nachhaltigkeit einsetzte und daneben jetzt aktuell die Nutzung von Erdwärme in Bestandsquartieren fördern möchte. Und dazu dient dann unter anderem auch diese Genossenschaft, über die wir gleich sicherlich ausführlich reden wollen, weil das unser Aufhänger dieser Folge sein wird. Herzlich willkommen, Herr Metz.
Ja, hallo. Man wundert sich immer, was das schwatzhafte Internet so alles von sich gibt.
Und vor allem nicht vergisst.
Ja.
Ich habe aber nicht nachgeforscht, was das in den 1970er Jahren war. Das ist, glaube ich, auch zu lange her. Das hat mit Erdwärme bestimmt nichts zu tun gehabt.
Ist alles verjährt.
Alles verjährt, genau. Sehr schön. Und dann darf ich begrüßen Herrn Professor Dr. Winfried Osthorst, Sozialwissenschaftler und Diplom-Finanzwirt, der seit 2008 an der Hochschule Bremen lehrt und da die internationalen Studiengänge Politikmanagement und Nachhaltigkeit betreut, leitet, entwickelt hat. Und sein Forschungsschwerpunkt liegt auf lokaler Umweltpolitik, insbesondere kommunaler Klimapolitik. Herzlich willkommen, Herr Osthorst.
Ja, herzlichen Dank für die Einladung.
Lars, und an dich direkt das Wort und ein Hallo.
Ja, lieber Martin, liebe Gäste, herzlich willkommen bei Bauphysik Plus. Heute mit Wärmewende im Fokus. Unserem Podcast, der sich heute den Herausforderungen und Lösungen im Bereich der nachhaltigen Energieversorgung widmet. Wir beschäftigen uns mit einigen der spannendsten und innovativsten Konzepte in der Energiewirtschaft, an Energienetze, kalte Nahwärme und Bürgerenergiegenossenschaften. Und wie kommunizieren wir das? Ich freue mich auf den heutigen Podcast und auf die vielen interessanten Gespräche, die sich daraus entwickeln.
Ich würde gerne mal ins Gespräch einführen mit dem, was ich glaube letzte Woche in der Zeit zu lesen war, nämlich dass Mannheim die Gasnetze abstellt. Sie haben uns damit für den Podcast zumindest einen Gefallen getan, glaube ich. Und da war viel Unmut auch zu lesen. Viele überraschte Bürgerinnen und Bürger wurden da zitiert in dem Artikel der Zeit. Und ich habe dann ein bisschen recherchiert und rausgefunden, naja, so neu war die Info nicht, die da kommuniziert wurde, sondern das ging eigentlich 2023 in Mannheim zumindest los, dass da der regionale Energie-Gasnetzbetreiber und Energieversorger verkündet hat, ab 2035 keine fossilen Angebote oder Produkte mehr vertreiben zu wollen. Also so ganz überraschend war es dann nicht. Was haben Sie gedacht, Herr Metz, als Sie das gelesen haben? Haben Sie das überhaupt gelesen, mitbekommen, dass Mannheim da was gemacht hat?
Ja, gelesen habe ich das und ganz verwundert war ich nicht. Ich glaube, es gab auch schon vorher Veröffentlichungen zu Augsburg, wo sich auch dort die Stadtwerke damit auseinandersetzen, wie man zukünftig ein Gasnetz in Betrieb halten kann, wenn es immer weniger Menschen gibt, die es nutzen. Und das ist nicht nur eine Frage der Effektivität, sondern auch eine Frage der Kosten, die für die einzelnen Nutzer entstehen. Und das ist natürlich für uns ein ganz wichtiger Punkt. Also wir beobachten das mit Interesse. In Bremen werden wir auch ein ähnliches Problem haben, wie in allen anderen Städten. Und da gilt es, sich darauf vorzubereiten.
Ich gebe mal weiter an Herrn Unrath. Haben Sie es auch mitbekommen in Mannheim?
Selbstverständlich. Und für uns als Klimaschutzagentur ist es eigentlich klar, dass die Gasinfrastruktur ein Auslaufmodell ist. Und jetzt brauchen wir neue Infrastrukturen. Und was danach kommen kann, da könnte Energie halt ein interessanter Ansatz sein.
Herr Osthorst, haben Sie es auch mitbekommen in Mannheim, Gasnetze?
Ja, dass alle, die sich mit dem Thema befassen, fanden das natürlich sehr interessant und interessant auch die Reaktion, auf die Sie ja schon hingewiesen haben, nämlich die Tatsache, dass das sofort zu einem Aufschrei geführt hat, obwohl allen, die mit kommunaler Wärmewende befasst sind, die da mitdenken,
immer auch gehört haben, dass die Abschaltung der Gasnetze bevorsteht. Das zeigt nochmal, wie schnell man in einer, sagen wir, Expertendiskussion aus dem Blick verliert, dass die Öffentlichkeit diese Fachprozesse gar nicht wirklich mitverfolgt und dann überrascht ist. Und die zweite Dimension ist natürlich, das zeigt auch, wie schon beim Gebäudeenergiegesetz, wie hoch kontrovers das ganze Thema in der Gesellschaft ist. Und das war zu befürchten, ne? Also da waren ja auch vorher schon einzelne Schlagzeilen zu hören, als die entsprechenden Regulierungen auf Bundesebene vorbereitet wurden, angedacht wurden, mit wie gestaltet man die Stilllegung der Gasnetze, flankierend auf Bundesebene mit Regulierung, wo von neuen Geheimplänen des Umweltministeriums beziehungsweise in dem Fall des Wirtschaftsministeriums die Rede war. Also da steht zu befürchten, dass das sozusagen zu einem neuen hochkontroversen Thema um die Gestaltung der Klimapolitik werden kann.
Mhm. Natürlich auch vor dem Hintergrund, dass wir jetzt etwas früher gezogene Bundestagswahlen haben, wird das vielleicht auch nochmal ein Thema da werden. Ich würde das Thema Mannheim vielleicht noch insofern zubinden wollen. Ich habe dann auch ein bisschen recherchiert und auch ich war eher über die kommunikative Ebene fand ich interessant, also überrascht eigentlich auch nicht, wie Sie das eben sagten, Herr Osthorst. Und im Vorgespräch habe ich auch mit Herrn Metz schon darüber gesprochen, dass eigentlich gerade diese Kommunikation, Partizipation, Diskussionsprozesse, die sehr unterschiedliche Ausgänge haben können und Varianten haben können, mindestens so interessant sind wie die technischen Aspekte, wie solche Netze aufgebaut sein könnten und die sich entwickeln könnten. Ich habe dann mal ein bisschen recherchiert und bin dann auch auf eine EU-Richtlinie gestoßen, tatsächlich aus diesem Jahr, aus dem Juni, die nämlich dann auch die Mitgliedstaaten auffordert, beziehungsweise das in nationales Recht umgesetzt werden soll, und zwar bis Mai nächsten Jahres, bis Mitte, Ende Mai nächsten Jahres, nämlich die alle Gasnetzbetreiber verpflichtet werden, Ausstiegsszenarien zu entwickeln, beziehungsweise Weiterbetriebsszenarien zu veröffentlichen, Stilllegungspläne zu erstellen und so weiter und so fort. Also auch das, wie Sie schon sagten, Herr Osthorst, ist jetzt kein, es waren vielleicht die ersten, die da jetzt sozusagen in diese große Öffentlichkeit gerückt worden sind, aber das werden nicht die letzten gewesen sein und auch da, wenn man das ernst meint, letzten Endes, was wir mit dem Pariser Klimaschutzabkommen begonnen haben und auch davor begonnen hatten, dann ist das eigentlich auch die logische Konsequenz daraus, dass man sich mit der Zukunft der Netze beschäftigen muss. Jetzt würde ich gerne den Bogen schlagen wollen, zu dem, weshalb wir hier zusammensitzen, jeder da, wo er ist, nämlich zu einer Möglichkeit, das Ganze auch, ja, wie soll ich es allgemein formulieren, wie könnten mögliche Perspektiven aussehen? Also es wurde viel über das Habecksche Heizungsgesetz geredet, hatte sehr viel Aufmerksamkeit. Seitdem ist zumindest der Begriff der Wärmepumpe in der breiten Öffentlichkeit vorhanden, wenn auch etwas negativ konnotiert wahrscheinlich. Aber Energienetze sind ja ein entscheidender technischer Schritt weiter als die bisherige Denke. Und das ist auch gar nicht wertend von mir gemeint, sondern wir haben momentan wirklich hausweise Wärmeversorgungskonzepte, wenn man von Fernwärmeanschlüssen mal absieht. Und die Energienetze ist ja, so, ich fange mal so an, ich verstehe da so ein Zwischending zwischen Fernwärme und hauszentraler oder Gebäude einzelner Wärmeversorgungsmöglichkeiten. Da kann eine Gastherme im Keller hängen, da kann was weiß ich irgendwo vor der Tür stehen, aber die Energienetze verbinden vielleicht zwei Dinge. Bevor wir auf die Technik eingehen, wann fing denn in Bremen bei Ihnen, was war der Auslöser und wann fing das Ganze an? Ich würde jetzt mal auf den Herrn Metz gucken wollen. Hm. Ist jetzt die Vermutung, dass er uns vielleicht da am ehesten was zu sagen kann, wann so die ersten Fragen aufkamen, was das für Fragen waren, was können wir uns da vorstellen in Bremen? Was dann letzten Endes dazu geführt hat?
Naja, das ist relativ einfach erklärt. Es geht immer davon aus, dass man bei sich einen individuellen Bedarf verspürt, den man dann versucht, irgendeine Lösung beiseite zu stellen. Und viele Menschen machen sich in Bremen und überall anders auch Gedanken darüber, wie werde ich in Zukunft heizen. Und insbesondere dann wird die Frage virulent, wenn das eigene Heizsystem in die Jahre kommt. Und dort scheint es ganz viele Menschen zu geben, die dieses Problem haben. Und da macht man sich natürlich Gedanken darüber, wie soll das zukünftig aussehen. Interessanterweise sind das immer individuelle Fragen, die man sich stellt. Also wie mache ich das, wie machen wir das in unserem Haus? Und es ist zuerst mal frustrierend, was man dann alles für Möglichkeiten findet. Insbesondere dann, wenn man in einer Stadt wohnt, im Bestand, da hat man nicht so viele Möglichkeiten. Entweder man versucht sich noch schnell eine Gastherme einzubauen und sich dann über den Bestandsschutz noch ein paar Jahre zu retten, oder man hat die Möglichkeiten, über Holz nachzudenken, was mittlerweile ja auch nicht mehr unbedingt der Weisheit letzter Schluss ist. Ja, und dann bleibt ja eigentlich gar nicht mehr so viel übrig, was man individuell für sich tun kann. Man könnte mit Strom heizen oder man kommt auf die Wärmepumpe. Nochmal ganz kurz zurückzukommen auf das Gasnetz. In vielen Diskussionen bekommt man ja die Hoffnung ausgedrückt, ja, wir können das Gasnetz ja weiter betreiben, weil da kommt ja dann der Wasserstoff und insbesondere der grüne Wasserstoff. Und da warten wir drauf und wir kaufen uns auch eine H2-Ready-Therme und warten dann. Und leider, wenn man die Diskussion verfolgt, wird man lange warten, wenn nicht ewig, sodass diese Überlegungen zumindest nach intensiver Recherche ausscheiden. Also es bleibt letztendlich nur die Wärmepumpe über. Und dann fragt man sich, wie soll ich das in der Stadt im Bestand überhaupt realisieren? Kann ich das meinen Nachbarn zumuten, mit einer Luftwärmepumpe zu arbeiten? Halte ich die Vorschriften ein, die TA-Lärm, die da existiert? Oder könnte ich mir auch Erdwärme erschließen? Leider in Bremen ist das für die allermeisten dann eben damit gestorben. Wir haben das Glück, ein etwas privilegiertes Grundstück, nämlich ein Eckgrundstück zu haben. Wir könnten bei uns auf unserem Grundstück bohren. Und das hatten wir auch vor zuerst als individuelle Lösung, bis wir dann eben auch mit den Nachbarn gesprochen haben, die dasselbe gerne machen würden, aber nicht können, weil sie auf ihre Grundstücke im Bestandssituation nicht raufkommen. Dann wollten wir das zusammen machen, aber haben festgestellt, auch das bleibt immer eine individuelle Lösung unter ein paar Nachbarn. Und dann sind wir drauf gekommen, warum gehen wir nicht zum Beispiel auch zu dem Nachbarn auf die gegenüberliegende Straßenseite über den öffentlichen Grund? Und dann die nächste Frage, warum nutzen wir nicht den öffentlichen Grund allgemein? Und da war die Idee geboren. Und erfreulicherweise findet die in Bremen ordentlich Widerhall und es interessieren sich immer mehr Menschen dafür. Interessanterweise ist es jetzt keine individuelle Lösung mehr, sondern eine gemeinschaftliche Lösung geworden. Und das hat viele interessante Konsequenzen, über die wir bestimmt noch reden werden. Aber so entstand die Idee.
Ich würde noch ganz kurz nachfragen, wann war das, diese Überlegung?
Das war jetzt vor 2,5 Jahren, als das anfing. Und das hat relativ schnell dazu geführt, weil wir auch eine sehr interessierte Kirchengemeinde hier in der Straße haben, die just zu dem Jahr das Motto ausgerufen hatte, kümmere dich um die Umwelt, tu endlich was. Und dann sind wir da offene Türen eingelaufen, haben kurzfristig mit ein paar Nachbarn zusammen eine Veranstaltung dort im Gemeindesaal zu einer Veranstaltung eingeladen. Und da kamen so viele Menschen, dass die im März vor 2 Jahren vor den Fenstern draußen standen, weil gar nicht alle in das Gebäude reingepasst haben. Und das hat uns Mut gemacht, weiterzumachen. Aber es ging relativ unkonventionell los, dass viele sich interessiert haben und wir gesagt haben, ja, wenn es viele interessiert, müssen wir uns eben zusammensetzen und überlegen, was wir gemeinsam tun können.
Mhm. Und ist dieses gemeinsame Tun und diese Idee, die am Anfang aufgekommen ist, hat die sich über die zweieinhalb Jahre aufrechterhalten. Also wir hatten ja, wenn man 2,5 Jahre zurückschaut, den Ukraine-Krieg, wir hatten die Sorge, wie können wir uns mit Energie versorgen, wie kriegen wir die Gebäude warm. Also eine große intrinsische Motivation, sich mit erneuerbaren Energien auseinanderzusetzen. Dann auch die Gastransformationspläne weg von der Ewigkeitsfiktion, dass wir uns immer mit Öl und Gas versorgen können. Und der Weg zum Transformationsprozess weg von den molekularen hin zu den elektrochemischen Prozessen und diese dann in eine kollektive Versorgung überzugehen. Konnten Sie diese Motivation über die letzten Jahre denn aufrechterhalten und sind die Beteiligten mehr geworden oder sind es weniger geworden?
Also erfreulicherweise sind es mehr geworden und es werden täglich mehr. Wir haben allerdings mittlerweile einen etwas anderen Prozess, dem wir uns gegenüber sehen. Also wir hatten am Anfang natürlich viele Fragen und die erste Standardfrage ist, was kostet das und wann komme ich dran? Und diese ganzen Geschichten, die sind auch heute noch oft die ersten Fragen, die kommen. Aber wir haben auch relativ schnell gemerkt, dass wir auch inhaltlich eine ganze Menge aufzuarbeiten haben und auch eine ganze Menge zu kommunizieren haben. Und das ist ein hochinteressanter Prozess, sich eben gemeinsam mit anderen Menschen da auf den Weg zu begeben. Und auf einmal stellt man fest, wenn man sich in so einem Kreis trifft, dass viele Qualifikationen zusammenkommen, die äußerst nutzbringend sind in so einem Zusammenhang. Also es ist wunderbar, wenn man jemanden hat, der sich mit öffentlicher Verwaltung auskennt oder wenn jemand da ist, der sich mit legalen Aspekten auskennt oder einer, der Projektmanagement-Erfahrung hat. Wie geht man so ein Projekt überhaupt an? Und man muss schon sagen, in diesem Prozess haben sich natürlich zuerst mal die Menschen versammelt, die auch Zeit haben. Es ist alles bisher ehrenamtlich getrieben und da gibt es viele Menschen, die haben heutzutage nicht die Zeit. Die arbeiten, die haben Kinder, die müssen sich um die Kinder kümmern. Da ist oft für solche Dinge keine Zeit und deswegen ist es an vielen Stellen heute durchaus immer noch so, dass sich dort die Silberlocken treffen und die Dinge besprechen. Aber wir sehen das positiv. Wenn wir die Zeit haben, warum können wir die nicht für so ein sinnstiftendes Projekt auch zur Verfügung stellen? Und es macht großen Spaß. Und es, wie gesagt, es werden täglich mehr. Vielleicht kann ich später noch erzählen, wie wir das versuchen zu organisieren, dass eben in den verschiedenen Stadtteilen in Bremen sich permanent neue Initiativen bilden und wie wir versuchen, die eben alle gemeinsam auf ein ähnliches Niveau zu heben, damit wir da immer schlauer und stärker werden.
Auf jeden Fall werden wir darauf noch zu sprechen kommen, ganz klar. Ich würde gerne Herrn Unrath jetzt mal fragen, wann und wie sind Sie auf das Thema gestoßen worden oder selber gestoßen? Sie haben eine etwas andere Funktion auch hier in der Runde tatsächlich.
Oh, da darf ich aber ganz kurz sagen, Henrik Unrath ist einer der Ersten. Der hat nämlich zusammen mit Werner Müller die ersten Flugblätter verteilt, wo wir zu der ersten Versammlung eingeladen haben. Also er ist schon von Anfang an dabei. Das kann ich schon sagen. Zwar in einer anderen Funktion, aber er kennt das von Anfang an.
Ja, danke Philipp. Den Ball nehme ich auf. Das war nämlich im November 21. Da hatten Philipp Metz und ich telefoniert und das war kein kurzes Telefonat, das ging locker über eine Stunde, wo er mir diese Idee, die er gerade erzählt hat, präsentiert hat und quasi die Frage, so wie kriegen wir das eigentlich an die Menschen? Und als Klimaschutzagentur, wir sind jetzt kein planendes Büro, ne? Das heißt, wir können nicht das Energienetz planen und dann Plan präsentieren, aber was wir gut können, sind Menschen informieren und motivieren. Und das ist dann auch unser Ansatz. Und dann haben wir eine Veranstaltung organisiert zusammen mit Philipp in der Friedensgemeinde. Es war dann März 22. Und das war, wenn ich mich richtig erinnere, ein Monat nach dem Angriffskrieg auf die Ukraine. Und die Menschen haben sich plötzlich gefragt, so ist meine Gasheizung, diese Infrastruktur eigentlich noch so sicher, wie ich es lange Zeit geglaubt habe. Und Da kamen weit über 50 Menschen. Also Philipp hatte das ja gerade irgendwie erzählt. Die Leute mussten draußen stehen, weil sie nicht in den Raum konnten. Und wir hatten dann die Humboldtstraße, wo das Ganze ja seinen Anfang nahm. Die haben wir geplottet auf so 1x2 Meter und haben gesagt, Leute, die ihr hier seid, nehmt euch so einen Klebesticker und sagt mal, wo kommt ihr eigentlich her? Ne? Seid ihr Hauseigentümerin, Hauseigentümer? Mietet ihr? Und das war quasi so der Anfang und plötzlich war diese Karte der Humboldtstraße bunt, weil das dann unterschiedliche Farben waren. Und noch an dem Tag hat sich eine Arbeitsgruppe gebildet. Einer fing an, hat gesagt, so, ich mache da jetzt einfach mit und wer hat Lust? Und dann fanden sich sofort 3, 4, 5 Menschen, die sich, glaube ich, am nächsten Tag gefühlt, haben die sich getroffen, zusammengesetzt und gesagt, wie geht's jetzt eigentlich weiter? Und ich glaube, seitdem trifft sich diese Gruppe, also die haben sofort einen Verein gegründet. Die Gruppe trifft sich alle 2 Wochen, montags, seit 2 Jahren und halten das Ganze wirklich am Laufen. Also das muss man sagen, weil sie ja gefragt hatten, bleiben die Menschen motiviert? Ein paar sind abgesprungen, das ist klar. Manche haben sich anderen Themen gewidmet, weil das doch ein langwieriger Prozess ist. Aber es werden täglich mehr. Und die Menschen melden sich bei uns. Wir organisieren alle 2 Monate ein Vernetzungstreffen, wo immer neue Gesichter da sind. Also es sind viele alte Hasen dabei, die wir auch brauchen, weil sie diese Informationen weitertragen und ja auch wie so ein Wissensspeicher fungieren. Aber jedes Mal sind da neue Gesichter und wir fragen uns, wie erfahren die von diesen Treffen, weil wir bewerben sie nicht aktiv, aber die Menschen umtreibt das und es ist immer dasselbe Motiv. Die Leute sagen, ich habe jetzt eine Gasheizung, ich bin individual versorgt, aber eigentlich kann das ja gar nicht die Lösung für die Zukunft sein. Warum sollte ich mir jetzt wieder eine Individuallösung oder eine individuelle Alternative besorgen, sondern ich will was Gemeinschaftliches machen. Irgendwie am liebsten mit meinen Nachbarn, da muss es doch was geben. Und wenn ich jetzt hier mal aus dem Fenster gucke, ich wohne hier in so einer für Bremen typischen Altbremer Siedlung, eher ein kleinerer Maßstab. Die Straßen sind hier eng. Gefühlt kann ich, wenn ich aus dem Fenster greife, so die Fassade vom Nachbarn anfassen. Und das heißt, Philipp hatte das ja beschrieben, Erdwärme zu nutzen als Individuallösung ist hier schwierig. Sehr aufwendig. Luftwärmepumpen, technisch gar kein Problem für das individuelle Haus. Wir müssen gucken, wie das ist, wenn in so einer Straße vor jedem Haus eine Luftwärmepumpe steht. So, das müssten wir oder könnten wir auch testen. Aber das Charmante an dem Ansatz, den Erdwärme dich dann verfolgt, ist, dass wir diese Faktoren erstmal ausblenden können. Ne? Das heißt, wir können hier Menschen vernetzen. Und das wird Philipp gleich auch nochmal sagen. Also, das vernetzt auch die Menschen, also im sprichwörtlichen Sinne. Und auf einmal redet man mit dem Nachbarn, mit dem man vielleicht lange nicht geredet hat. Das heißt, da entsteht eine unheimliche Energie. Und um hier Kai Niebert zu zitieren, im Rahmen der Umweltwoche der DBU, er hat gesagt, es wird transformiert, also die Transformation der Wärme, die kommt und die Frage ist nur, werden wir transformiert oder beteiligen wir uns an der Transformation? Und da ist das Anliegen von Erdwärme dich auf jeden Fall, wir sind ein aktiver Teil und das ist aus unserer Sicht zu begrüßen.
Jetzt haben wir ja, ja.
Na, ich hätte jetzt noch den Herrn Osthorst irgendwie einbinden wollen, vorher hätte ich aber noch eine kurze Nachfrage. Die Klimaschutzagentur wird die städtisch finanziert? Ist die entstanden oder ihre Aufgabe, ihre Position, ihre Stelle vielleicht auch aus dieser Eigeninitiative heraus? Oder war das auch sozusagen, war das vorher schon da, nur dass es jetzt auch dazu genutzt werden kann? Und wir werden auch gleich sicherlich noch darüber sprechen, mit zu tun haben. Das ist ja auch ein wichtiger Aspekt, dass diese Nahwärme, diese kleinen, ich nenne es mal kleinen kalten Nahwärmenetze zwischen den bisherigen klassischen Akteuren agieren. Das ist ja durchaus kommunikativ und regelungstechnisch auch ganz spannend. Also ist Ihre Position im Moment auch die des Netzwerkers? Ist das von der Stadt finanziert?
Also wir werden finanziert zum größten Teil aus Landesmitteln und deswegen machen wir Klimaschutzprojekte in Bremen und Bremerhaven. Meine Stelle gab es schon vorher, nur thematisch hat sich dann das ein bisschen verlagert, weil wir diese Dynamik aufgreifen wollten. Und also unser Selbstverständnis ist immer, wir wollen informieren, beraten und motivieren. Und dieser Aspekt der Motivation, also das eine intrinsische Motivation doch dabei, aber wir wollen da, wo es ein bisschen Motivation braucht, auch unterstützen und ganz klar, also die Rolle des Netzwerkers, das ist unsere Rolle. Wir sind gut in der Stadt vernetzt, in Politik, Verwaltung, aber auch in die Fachdiskussion. Wir haben eine Universität, wir haben Fraunhofer-Institut, wir haben eine Hochschule. Und das sind alles Akteure, die wir versuchen zusammenzubringen, um auch neue Ansätze der Wärmeversorgung umsetzen zu können.
Jetzt haben wir ja, Wissen muss geteilt werden, Bürgerbeteiligungs- und Partizipationsprozesse. Wir haben den Kümmerer, Erdwärme dich. Wir haben den Netzwerker, Energiekonsens. Und wir brauchen den Kommunikator. Welche Rolle kann denn Hochschule in diesem Kontext bringen und wie müssen wir kommunizieren, dass wir alle Stakeholder mit in ein Boot bekommen und dass wir diese interdisziplinäre Planung in der frühen Planungsphase realisieren und dass wir faktenorientiert basiert auch über das Richtige diskutieren und dann letztendlich auch Planungen vollziehen, Herr Osthorst.
Was die Kommunikation anbelangt, würde ich sagen, haben wir mit der Klimaschutzagentur und auch der Art und Weise, wie die Initiative Erdwärmedich, die jetzt ja schon eine Genossenschaft ist, auftritt, schon Akteure, die das wunderbar machen, muss man sagen. Also man spricht hier viel drüber, Wissenschaft nimmt da auch eine aufklärerische Rolle ein, so ganz allgemein bei Nachhaltigkeit, bemühen wir uns auch. Natürlich gibt es unterschiedliche Disziplinen, wir haben alle sehr unterschiedliche Ansätze. Ich bin beispielsweise jetzt Sozialwissenschaftler, Politikwissenschaftler und mir geht es hier vor allen Dingen auch darum, aus meiner spezifischen Perspektive zu gucken, was kann die kommunale Politik tatsächlich tun? Wie fügt sich das ein in ihre Strategie? Also die Öffentlichkeit ist jetzt nur bedingt mein Adressat oder meine Adressatin, muss ich sagen, an der Stelle. Ich bemühe mich auch da, wo ich es kann, diese Rolle zu spielen. Aber da muss ich sagen, da sind die anderen tatsächlich schon professionell genug. Das ist gar nicht der Punkt, sondern tatsächlich auch zu identifizieren, was kann die Kommune, was kann das Land tun, Stadt, Staat, da vermischt sich ja beides, um das Thema wirklich voranzubringen und da einen Transfer auch herzustellen. Das ist vielleicht noch ein wichtiger Punkt. Wir bemühen uns, Veranstaltungen zu organisieren, Best Practices einzuladen aus anderen Regionen. Wo gibt's schon Bürgerenergiegenossenschaften? Funktioniert das wirklich? Wo gibt es schon Energienetze? Auch die sind ja hier nicht neu entstanden, sondern es gibt anderswo, oft allerdings in Neubaugebieten, weil sich das da einfacher umsetzen lässt als im Bestand, solche Sachen. Und das funktioniert wunderbar und ist etabliert. Aber kann man das hier im Bestand in so einer Stadt machen? Und welche Rolle müssen die verschiedenen Akteure bei uns einnehmen? Und da gibt es eine Menge zu sagen. Ja, und so versuchen wir dann sozusagen besonders auf die Politik und auch auf die Fachbehörden Einfluss zu nehmen ist ein bisschen zu stark, aber da sozusagen, das sind die Adressaten unserer Kommunikation.
Treffen Sie denn da auf Widerstände oder Ressentiments?
Die direkteste Antwort lautet ja. Nicht immer jetzt offener Widerstand. Ich würde sagen, verschiedene Akteuren, klassischer Energieversorger, städtische Verwaltung für Immobilien, Fachressorts der unterschiedlichen Richtung, die haben ihre eigene Fachlichkeit, die sich über lange Jahre entwickelt hat. Und da ist Klimaschutz insgesamt für manche und auch dann diese spezielle Form, Wärmeversorgung neu zu denken, mit offenen Fragen, mit offenen rechtlichen Problemen, etwas, was jetzt eine Zusatzbelastung ist, die Herausforderung, die hier so tatsächlich sowieso haben, ihre Aufgabe zu bewältigen, erstmal noch schwieriger machen würde oder nicht ins Konzept passt. Die haben erstmal andere Probleme zu lösen aus ihrer Sicht. Und da jetzt sozusagen eine Sichtweise herzustellen, dass man sagt, Leute, das ist wirklich eure Aufgabe, auch da sich zu kümmern, ist nichts, was sofort geteilt wird.
Ich finde, wir machen den heutigen Podcast, würde ich sagen, auch eindeutig mit der Adressatengruppe der Bürgerinnen und Bürger. Also die stelle ich mir jetzt permanent die ganze Zeit vor und ich habe selber auch in Aachen ein Quartier, ein denkmalgeschütztes Quartier obendrein aus den 1920er Jahren und ich bekomme die Fragen auch beim Tag des offenen Denkmals und so weiter und so fort und ich versuche deswegen das Ganze hier so gut es geht zu strukturieren, weil das so viele Facetten hat. Also es ist eben nicht die Frage, ich habe eine Gastherme im Keller, was schraube ich mir denn jetzt am besten dahin? Also es hat sehr viele Ebenen darüber hinaus und da anknüpfen wollend an Herrn Osthorst, die Überlappungsbereiche der etablierten Akteure, die jetzt da zu finden sind, also sei es der Gas-, Wasser-, Heizung-Installateur, Installateurin oder die Laien, der Bürger, die Bürgerinnen oder der, mit allem Verlauf, der Energieberater, der klassische Energieberater vielleicht auch noch, die decken den Bereich nicht ab. Also ich habe so das Gefühl, dass das im Moment noch ein blinder Fleck ist und deswegen auch nicht abgebildet ist, zum Beispiel auch bei den Stadtwerken der Energieversorgerseite. Also es gibt ganz viele Kreise, die im Moment noch kein Interesse sehen für sich selber, obwohl sie eins haben sollten. Und das macht die Sache, finde ich, schwer in der Kommunikation. Oder man muss aufpassen, da niemanden zu verlieren. Und das ist das, da muss ich auch wieder an Mannheim denken. Es wird jetzt auch kein Gedicht draus, ne? Muss ich an Mannheim denken in der Nacht. Das ist sozusagen Teil des Problems. So sehe ich es im Moment noch. Das kann sein, dass wir in 10 Jahren zusammensitzen und sagen, okay, jetzt wissen es alle und es gibt ausgetretene Pfade, über die wir gleich, also die mich brennend interessieren, Herr Metz, zumindest erste Pfade, die sich vielleicht andeuten durch das Dickicht. Aber ich würde jetzt gerne anfangen nochmal, also ich würde es gerne chronologisch machen. Also weil ganz viele Quartiere und Kommunen und Gemeinden am Anfang stehen und immerhin so das Gefühl entwickelt haben, ich möchte mich besser informieren. Ich möchte jetzt nicht nur wieder über eine Insellösung nachdenken. Und deswegen würde ich gerne nochmal zurückgehen, Herr Metz, und Sie da ansprechen wollen, weil ich glaube, alle anderen hängen dann, Herr Unrath auch, aber in einer anderen Funktion vielleicht damals noch, aber sehr gerne mitnehmend und den Herrn Osthorst, den werden wir sowieso einbinden, wenn wir auf die kommunale Ebene kommen. Diese erste Phase des Sich-Findens 2022, war ja, wenn ich es richtig verstanden habe, durch sehr viel Eigendynamik geprägt, ein sehr hohes Maß des Interesses. wohl oder übel wahrscheinlich auch durch den Ukraine-Krieg, ja, unterstützt, ist jetzt eine Vermutung, weil wir können nur einmal leben, aber ich sag mal, da haben sich sehr viele damals auch in meinem Bekanntenkreis Gedanken gemacht über Photovoltaik, über Elektromobilität und das ist alles wieder in der Versenkung verschwunden, nicht alles, aber sehr vieles davon. Mich würde noch interessieren, waren das gemischte, altersstrukturmäßig gemischte Bevölkerungsgruppen oder waren das, also wo sortiere ich die, welches Bild kann ich mir machen? Waren das überwiegend Eigenheimbesitzerinnen und Besitzer? War das komplett gemischt? Also welches Bild darf ich mir da machen?
Da stelle ich die Frage zurück, wie viele Stunden soll ich darüber reden? Das ist ein großes Thema. Was wir, sag ich mal, als grundlegende Struktur relativ schnell erkannt haben, ist, dass wir ein neues Gebiet in einer ganz besonderen Form betreten, die wir vorher selber so nicht gesehen haben. Wir haben uns angeguckt, was gibt es im Moment zu dem Zeitpunkt für Lösungen, die vorgeschlagen werden. Alle Lösungen, die auch staatlicherseits unterstützt wurden, zum Beispiel durch BAFA-Programme und so weiter, die waren im Wesentlichen darauf ausgerichtet, das Individuum mit seinem Haus, mit seiner Wohnung zu unterstützen, sich über neue Wärmeversorgungsideen Gedanken zu machen. Wenn dieses nicht fruchtet, war zu dem Zeitpunkt damals die Lösung immer die, wenn du deine Probleme nicht gelöst bekommst, dann delegiere sie gegen Bezahlung an jemanden, der das professionell macht. Das im einfachsten Fall ist das beschrieben mit, dann schließ dich an eine Fernwärmeversorgung an. Das heißt, übergib deine Probleme jemanden, der damit Geld verdient. Der ganze Raum dazwischen, der war weder in unser eigen noch in dem Bewusstsein von Politik und Verwaltung, stelle ich mal als Behauptung auf. Das heißt, das, was wir gemacht haben, ist, dass wir erkannt haben, es gibt eine Lösung für unsere individuellen Probleme, die müssen wir aber gemeinsam angehen. Das heißt, wir müssen unsere Probleme nicht delegieren, sondern wir müssen es selbst tun. Wir müssen die Selbstermächtigung für uns entdecken und dann tut sich ein Feld von Lösungsmöglichkeiten auf, an die wir vorher nie gedacht haben. Und das ist ein unglaublich spannender Prozess und der bringt tatsächlich an der Stelle jung und alt, Mieter und Vermieter, Hausbesitzer, die es selber nutzen, zusammen. Weil alle haben ein Interesse daran, eine Lösung zu finden, die für sie selber durchschaubar ist und die sie auch selber beeinflussen können. Jeder Mensch, der einmal versucht hat, eine Fernwärmepreiskalkulation zu durchschauen, der wird verzweifelt aufgeben nach kürzester Zeit, weil es ist kaum zu durchdringen, wie ein Fernwärmepreis sich berechnet. Bei uns ist das ganz einfach und das begeistert die Leute natürlich, wenn sie erstmal das Prinzip verstanden haben, über was wir reden. Also das ist diese grundlegende Geschichte, an der wir auch seitdem arbeiten, dass wir versuchen, auch in der Politik und in der Verwaltung Verständnis dafür zu erwecken, was für eine Qualität eine solche Geschichte auch für ein Gemeinwesen hat, die wir, wenn wir das jetzt hier in Bremen umsetzen, auf einmal tatsächlich entstehen in Quartieren, in Straßen, in Nachbarschaften neue Kommunikationszusammenhänge und das Bewusstsein, dass man in der Lage ist, das selbst in Angriff zu nehmen und selbst zu lösen, das macht Mut für unglaublich viele weitere Sachen. Und das ist das, was uns eigentlich auch mittlerweile sehr schön antreibt und auch weiter nach vorne bringt, dieses Gefühl zu haben, dass es Sinn macht. Und das erstreckt sich dann mittlerweile auch auf ganz viele andere Sachen, die einem im täglichen Leben begegnen. Ich will das nicht zu hoch aufhängen, aber es ist auf jeden Fall eine, hört sich doof an, aber es ist eine beglückende Erfahrung, die man macht. Und auf die möchte ich zumindest so schnell nicht verzichten. Das möchte ich gerne weitermachen.
Ich würde gern einen Punkt ergänzen, wenn ich darf.
Immer.
Ja, gut. Philipp Metz hat ja davon gesprochen, welche Leute sich engagieren. Wenn man so ein bisschen sozialstrukturell auf Bremen guckt, dann, also wissen die meisten Menschen, Bremen ist eine Stadt, der es nicht besonders gut geht, aber die ist in sich auch sehr unterschiedlich. Und man muss jetzt erstmal sagen, dass es in Bremen so ein paar Stadtgebiete gibt, wo viele Menschen wohnen, wo man sagt, die sind sehr umweltorientiert, die sind so klassisch das, es gibt ja die sogenannten Sinusmilieus, die sagen, das sind die sogenannten sozialökologischen. Ja, das sind die Leute, denen geht's oft besser, die sind gut gebildet und die wohnen auch in bestimmten Gebieten der Stadt zusammen. Und das Gebiet, in dem Philipp Metz und seine Mitstreiterinnen und Mitstreiter wohnen, also was der Ausgangspunkt dieser Idee war, ist sozusagen das Epizentrum dieser Strukturen, dieses Teils der Gesellschaft in Bremen. Ja, früher nannte man das ein klassisches Alternativviertel. Wir sagen in Bremen, es ist das Viertel, so nennen wir das. Ja, Ostertorviertel, Steintor. Und da ist sozusagen erdwärmedicht ursprünglich verortet und auch da, wo die weiteren Gruppen, die sich dann der Idee angeschlossen haben, das sind Quartiere, innenstadtnahe Wohngebiete, wo viele Menschen aus diesem Teil der Gesellschaft wohnen. Ja, die sind sehr gut in der Lage, sozusagen diese Selbstermächtigung auch anzunehmen, umzusetzen, besser als viele andere das können. Und sie haben es hier und da in ihrem Leben auch schon mal gemacht.
Ich verstehe den Hinweis, ganz klar. Ich habe das auch auf dem Zettel stehen. Ne? Also was mache ich dann auch oder wie könnte ich auch kommunikativ, wen spreche ich an in reinen Vermietungsquartieren mit einer eher günstigen Kaltmiete sozusagen. Ne? Also das entsteht daraus vielleicht. Aber das behalte ich im Blick, Herr Osthorst, weil das ist auch durchaus, finde ich, ein wichtiger Punkt, über den man reden muss, dass das, was jetzt da in dem einen Gebiet gut funktioniert hat, das wissen die jetzt auch selber, das weiß der Herr Metz wahrscheinlich auch selber, das funktioniert nicht immer hundertprozentig genau so woanders auch. Trotzdem habe ich mich jetzt gerade gefragt, muss ich, also was ist der erste Meilenstein, den ich überwinden muss oder den ersten positiven Kipppunkt, den ich überwinden muss, damit das dann nochmal eine andere Eigendynamik ergibt? Weil ich habe ja ganz am Anfang stehend, gut, es gibt die Studie aus 2020 aus Wien zum Beispiel, dass sowas funktioniert, dass sowas auch in dicht besiedelten Räumen funktioniert. Also es gibt ein paar Studien hier und da. Da muss ich mich auch erstmal einlesen als Anwohner, als Bürgerin, als Bürger. Und dann setze ich mich mit fünf Nachbarn zusammen und sage so, wir wollen jetzt mal was machen. Trotzdem muss es ja dann irgendwann, kommt ja ein Punkt, wo man größer agieren muss. Man muss technische Fragen beantworten. Was ist technisch gesehen so eine kritische Masse? Was brauche ich da an Zusammenschluss? Wie entwickelt sich das weiter? Also das sind so die Fragen, die ja dann, die wahrscheinlich, vermute ich mal, Herr Metz, bei so einem offenen Abend mit 50 und mehr Teilnehmerinnen über einen hereinprasseln und man dann die ganze Vielzahl sieht, der Blickwinkel auf das Thema. So nach dem Motto, ich bin jetzt schon Anfang 70, was mache ich jetzt? Ich habe mir vor 5 Jahren, andere Bürgerinnen, vor 5 Jahren erst eine Gastherme eingebaut, die hält auch noch 10 Jahre, was mache ich jetzt? Also man entdeckt ja sozusagen ganz vielschichtige Aspekte, wenn dann auf einmal 30, 40 Personen sozusagen Interesse entwickeln, sodass man dann ab einem gewissen Punkt, vermute ich, auch man braucht technische Antworten darauf. Also das kann man ja nicht selber Sie haben es eben Silberlocke selber genannt, dann darf ich den jetzt auch verwenden, den Begriff, ne? Als interessierter, wohlmeinend, moralisch guter und wahrscheinlich auch etwas besser situierter Bürger kann ich trotzdem das nicht alles selber erarbeiten. Wie entsteht so ein kritischer Punkt dann, dass man es professionalisieren muss vielleicht?
Also die Professionalisierung ist bestimmt ein wichtiges Thema. Sie haben in ihrem Podcast ja auch schon Professor Giel aus Mainz interviewt. Und Wir haben uns gleich zu Anfang auf die Suche gemacht nach Menschen, die sich in dem Gebiet auskennen. Und da sind wir relativ schnell über Thomas Giegel gestolpert. Und ich habe ihn dann angerufen und er war ein super guter Gesprächspartner, gerade am Anfang. Er ist es heute noch, aber am Anfang war es unglaublich befruchtend, sich mit ihm zu unterhalten, weil er eben sich mit dem Thema auskennt und auch viele Fragen beantworten kann. Wir haben es dann relativ zügig hinbekommen, also die fachliche Expertise von ihm dazu zu nutzen, dass über den Energiekonsens er beauftragt wurde, ein Gutachten zu machen, wie die grundsätzliche Situation jetzt in unserem Quartier wäre und wie ein Energienetz dafür geeignet wäre. Das war extrem hilfreich für uns, alleine in der Debatte mit ihm viel dazuzulernen. Und wir betrachten das heute auch noch, diese Vorstudie betrachten wir als technische Initiation zu dem ganzen Vorgang. Aber machen wir uns nichts vor. Wir haben die Energienetze nicht erfunden und die gibt es auch in Deutschland schon dutzendfach. Allerdings eben überwiegend im Neubaubereich. Und dort sind die technischen Probleme marginal. Die Siedlungen, die im Projektentwicklungsgeschäft gebaut worden sind auf der grünen Wiese, die freuen sich alle über konstante Wärmeversorgung zu konstanten Preisen. Da gibt es technisch eigentlich kaum einen Zweifel, dass es funktioniert. Allerdings, was interessant ist, ist natürlich, funktioniert es auch ökonomisch. Und da haben wir uns relativ schnell dazu entschieden, dass wir den Beweis antreten müssen, hier im Bestand unter möglichst komplexen Situationen, dass wir das eben auch in der Stadt hinkriegen. Und deswegen planen wir schon seit geraumer Zeit ein Pilotprojekt, wo wir versucht haben, möglichst viele Komplikationen zu vereinen, also relativ einfach zu erschließende Straßenbereiche, andere Straßen, die enger sind, wo die Infrastruktur etwas schwieriger zu verlegen ist. Große Häuser, kleine Häuser, alte Häuser, neue Häuser, unsanierte Häuser und sanierte Häuser. Ein Großverbraucher, das liegt nahe, haben wir mit der Friedensgemeinde dafür gewonnen, die also mit dem Gemeindehaus und der Kirche und einem Kindergarten sich auch anschließen werden. Wir haben auch ein großes Haus mit 26 Wohnungen mit in das Pilotprojekt integriert, sodass wir versuchen konnten, möglichst viele Komplikationen abzubilden. Und dieses Pilotprojekt ist für uns im Grunde genommen der Eintritt dann in die nächste Stufe, wenn wir beweisen können, dass es sowohl technisch als auch ökonomisch funktioniert. Unser Ziel ist zukünftig, wir haben in diesem Viertel möglichst viele Komplikationen in dem Quartier möglichst viele Komplikationen abgebildet, um eben den umfassenden Beweis antreten zu können, dass es unter solchen Bedingungen auch möglich ist. Und an diesem Pilotprojekt, da stehen wir im Moment genau am Anfang. Also die Stadt Bremen, die unterstützt das mittlerweile durch ein besonderes Förderprogramm, was aufgelegt wurde in diesem Jahr, wo wir die Voraussetzungen erstmal erkunden können, denn in Bremen gibt es kein Kataster, wo welche Leitungen in der Straße liegen. Also haben wir vereinbart, wir übernehmen die Aufgabe, erstmal nachzuforschen, wo liegt was. Und das machen wir im Rahmen dieser Eingangsphase zu dem Pilotprojekt. Und das wird durch die Stadt sehr schön gefördert und da sind wir auch glücklich drüber. Es ist zwar, sag ich mal, letztendlich wäre es nicht unsere Aufgabe, aber wir machen es gerne, um da schnell voranzukommen. Dieses Problem werden viele Städte haben, dass eigentlich gar nicht bekannt ist, was liegt im Untergrund in den einzelnen Straßen. Und das ist eine dringende Frage, was passiert zum einen, wenn da neue Elemente der Daseinsvorsorge dazukommen. Und zum anderen, was passiert mit den Dingen, die nicht mehr benötigt werden? Zum Beispiel, wenn wir über die Gasleitungen reden, was passiert mit den alten Gasleitungen? Die können wir nicht einfach liegen lassen. Der Platz in der Stadt ist kostbar und wertvoll. Das erkunden wir jetzt. Das ist die erste Phase. Dann schließt sich das Modul 1 des BEW-Programms, nachdem wir dieses ganze Projekt fördern lassen wollen. Das ist auch schon bewilligt, die Förderung. Das heißt, da werden wir die Planungsphase einleiten und danach genau wissen, was es kostet und wie die technische Auslegung aussieht. Und dann können wir auch mit den Anliegern Verträge machen, die genau beschreiben, was sie zukünftig für die Nutzung unseres Netzes bezahlen müssen. Ein wichtiger Aspekt dabei ist, dass unsere Genossenschaft ganz groß in ihr Gebetbuch geschrieben hat, jeder kann mitmachen. Wir wollen allen Menschen und allen Immobilien und allen Anliegern die Möglichkeit verschaffen, sich an unser Netz anzuschließen. Da soll es keine Restriktionen geben. Allerdings wissen wir auch, wie gerade eben beschrieben, dass es das eine oder andere Haus gibt, was sich gerade in den letzten Jahren neu ertüchtigt hat durch eine Gastherme. Es ist überhaupt kein Problem. Unsere Infrastruktur ist so günstig zu verlegen, dass wenn zwischendrin jemand ist, der sagt, ich habe gerade eine neue Therme, die möchte ich noch 5 Jahre betreiben, bevor ich mich euch anschließe. Alles gut, wunderbar, herzlich willkommen. Wir warten gerne 5 Jahre auf dich. Es ist überhaupt kein Problem. Die Leitung führt an deinem Haus vorbei und wenn du möchtest, schließt du dich dann später an. Auch andere Menschen, die sagen, ich will erst mal abwarten, ob es wirklich funktioniert. Gar kein Problem, kriegen wir hin. Wir brauchen, um ein Projekt zu machen, eine gewisse Dichte von Anliegern, damit diese zusätzlichen Kosten durch Nutzer, die noch nicht teilnehmen, damit die nicht überhand nehmen. Also eine gewisse Dichte der Anlieger brauchen wir und wir brauchen eine gewisse Anzahl und die ist vorgegeben durch das BEW-Förderprogramm. Die sagen nämlich, es müssen mindestens 16 Anlieger sein, sonst kann man keinen Förderantrag stellen. Okay, wir sagen, wir machen es gerne ab 20, aber die Zahl ist beliebig. In dem Pilotprojekt, was wir haben, wollten wir erst 20 haben, dann waren es auf einmal 25, jetzt sind es über 30, weil immer mehr Menschen kommen und sagen, also ich habe es mir überlegt, ich möchte doch gleich mitmachen. Wunderbar, es sieht so aus, als würden wir den Menschen die richtigen Sachen erzählen und sie hatten auch Zutrauen zu sich selber und zu uns, dass wir das gemeinsam hinkriegen und das ist extrem ermutigend. Aber so sieht das mit den Pilotprojekten aus.
Ja, da haben wir ja auf der einen Seite die technisch-fachliche Expertise, jetzt hier durch Thomas Giel, der den Bürger und Bürgerinnen und auch den Beteiligten zeigt, dass es geht, dass es funktioniert, dass es auch bei mir funktioniert, dass wir auch eine Skalierbarkeit haben, dass wir jeden anschließen können und wir haben die Beteiligten, die sich darüber auch motiviert fühlen, mit und weiterzumachen. Wie wichtig sind denn diese Ankerverbraucher, wie jetzt hier die Friedensgemeinde in Bremen?
Also den Ankerverbraucher, den sehen wir so nicht, sondern wir können in jedem Quartier, wo auch von mir aus nur Einfamilienhäuser sind oder Bremer Reihenhäuser sind, da können wir das genauso bauen. Wir sind nicht davon abhängig, dass wir jetzt einen Verbraucher haben müssen, der eine Heizlast von 300 Kilowatt benötigt. Das muss nicht sein, sondern was wir eben damit beweisen wollen, ist, dass wir auch solche größeren Immobilien versorgen können. Und ganz nebenbei, Mieter sind bei uns in der Genossenschaft ausdrücklich willkommen. Warum? Weil wir meinen, dass Mieter durchaus, wenn sie sich in ihrem Haus mit den anderen Mietern zusammentun, einen Einfluss nehmen können, wie zukünftig die Wärmeversorgung in ihrem Haus stattfindet. Und jeder Vermieter ist hoffentlich schlau genug zu erkennen, dass wenn er glückliche Mieter hat, die bezahlbare Nebenkosten in Rechnung gestellt bekommen, dass er dann viel, viel weniger Probleme hat, als wenn er einen Fernwärmeanschluss macht, der unwägbar ist, wo sich permanent die Preise ändern können oder womöglich sogar noch eine fossile Heizung, wo die Preise alleine dadurch explodieren, dass die CO2-Einpreisung nach den neuesten Veröffentlichungen für eine Preissteigerung von bis zu 50% auf den Gaspreis zuständig sein werden. Also da muss man auch den Kreis groß genug fassen. Wir brauchen nicht unbedingt Ankermieter, aber wenn das Gesundheitsamt in der Straße irgendwann kommt und Immobilien Bremen sagt, super, wir wollen auch uns anschließen, dann sagen wir herzlich willkommen im Club. Natürlich schließen wir dich gerne an, gar keine Frage.
Ja, so haben wir ja zum einen die technische Machbarkeit für alle Anschlussnehmenden und die ökonomische Sinnhaftigkeit. Und wie wichtig ist dieser Aspekt, dass es bezahlbar ist, dass es transparent ist?
Also es ist für jeden Einzelnen extrem wichtig, weil er im Moment auch ein bisschen die Faxen dicke hat, jeden Tag zu überlegen, was macht der Gaspreis oder welche Auswirkungen hat das auf meine Fernwärmeversorgung und so weiter. Das ist, ich meine, auch die Pelletpreise vor 2 Jahren in der Ukraine-Krise, in der Energiekrise, die waren zeitweise auf 600 Euro die Tonne angewachsen. Das ist auch unwägbar. Und was wir sagen wollen ist, wenn wir dieses Netz installieren, dann sind die Grundkosten, die wir durch die Infrastruktur haben, auf 20 Jahre fest. Da wird sich gar nichts ändern. Da kommen natürlich in jeder Diskussion kommt irgendjemand und sagt, ja, aber wo kommt denn bei euch der Strom her? Und dann sagen wir, man glaubt es kaum, der kommt bei uns aus der Steckdose. Und da wissen wir genau, dass da noch Unwägbarkeiten gibt. Aber wir haben die große Hoffnung, dass die Akteure, die sich um regenerative Energien kümmern, so viel Wind unter die Flügel bekommen, dass sie auch zukünftig den Anteil an regenerativen Energien beständig erhöhen können. Erstens. Und zweitens, wenn wir sind schlau genug, uns im Moment auf unser Projekt zu konzentrieren. Wir kümmern uns um ein Energienetz und wir kümmern uns darum, dass die Häuser angeschlossen werden und dass überall gute, funktionsfähige Wärmepumpen stehen. Und wenn wir damit fertig sind, dann kümmern wir uns gerne auch um neue Projekte, die wir machen. Wir kümmern uns gerne, dass wir auf den Häusern auf den Dachflächen, die wir in der Innenstadt ja auch nicht endlos zur Verfügung haben, dass wir dort PVT-Kollektoren oder PV-Anlagen oder nur Solarthermie, was auch immer installieren und dass wir dies dann gemeinsam nutzen können. Oder was können wir mit dem gemeinsamen Stromeinkauf machen und. Das muss leider so lange warten, weil wir nicht 2 Schritte auf einmal machen wollen und uns dabei hinlegen wollen.
Ich würde trotzdem gerne
ganz nebenbei, also es gibt, zu den Wärmegenossenschaften.
Ich habe Fragen, sagen wir so.
Fällt mir noch ein.
ganz viele Fragen. Herr Unrath hatte ab und zu mal
Zutrauen,
so ein bisschen hin und her gerutscht, habe ich gesehen. Wir haben Fragen.
Gemeinschaftlich organisierten.
Und es gibt ja auch Schattierungen. Ich würde jetzt trotzdem gerne an der Stelle so einen kleinen Einschub machen und die Hörerinnen und Hörer mitnehmen.
Deswegen gibt es auch in kleineren
Orten Energienetze so ein bisschen ganz grob beschreibend aufklären wollen, was das denn überhaupt ist, weil sonst hat man so keine richtige Vorstellung davon, was das denn sein könnte, weil da gibt es ja auch jetzt nicht das eine Energienetz und das sieht genauso aus, sondern da gibt es ja auch wiederum Spielarten.
Sind da wunderbare Projekte
entstanden. Willst du das mal übernehmen, Energienetz,
oder
traut sich jemand, Herr Metz natürlich, klar, aber Lars, moderier du doch mal den technischen Aspekt. Was sind denn Energie- oder kalte Nahwärmenetze?
Das hinkriegen können, das wollte ich noch zu dem Organisation, also zu diesem Kommunikationsmodell gesagt haben. Die haben wir auch.
Ja, die Frage ist, was sind Energienetze und wie können wir Energienetze nutzen? Also beginnen wir mit den Energienetzen. Der Begriff Anenergie bezieht sich auf Energieformen, die aufgrund ihrer niedrigen Temperaturen und hohen Entropien nur beschränkt nutzbar sind. Anenergienetze nutzen genau diese Energie, indem sie die effizient verteilen und dadurch Ressourcen schonen. Und diese Netze sind besonders effektiv in Kombination mit Wärmepumpentechnologien, die Anenergienetze auf ein höheres und somit nutzbares Temperaturniveau hebt. Und das nutzen wir in sogenannten kalten Nahwärmenetzen, Dorfwärmenetze. Wir haben nicht die großen Infrastrukturmaßnahmen, dass wir hohe Temperaturhübe brauchen, gedämmte Rohre, sondern wir können dadurch wesentlich einfacher auch die Infrastrukturkosten bereitstellen. Und das hat die Humboldtstraße und Erdwärme dich jetzt auf ein Projekt bezogen. Aber vielleicht erklären Sie mal, Herr Netz oder Herr Unrath, wie Sie die Anenergienetze verstehen und wie würden Sie in einfachen Worten das den Zuhörenden versuchen zu vermitteln.
Na gut, ich kann das auch als Nicht-Physiker erklären. Und zwar, es ist schon interessant, wir haben uns in der letzten Zeit sehr oft mit dieser Frage auseinandergesetzt. Und wir sind immer wieder, auch bei der Lektüre der verschiedenen Gesetze, die in der letzten Zeit entstanden sind, immer wieder über den Begriff kalte Nahwärme gestolpert. Weil eigentlich ist das ein Oxymoron, das ist ein Widerspruch in sich. Kalte Nahwärme, was soll denn das sein? Und da muss man einen kleinen Schritt zurücktreten und mal die Geschichte betrachten. Natürlich sind Fernwärmenetze das, was vor vielen Jahren, und das ist schon über 100 Jahre, sind die entstanden. Und da war die Fernwärme, ist der Begriff, wie man Häuser versorgen kann, die über keine eigene Wärmeerzeugung verfügen. Und dass jetzt diese Energienetze entstanden sind, hat dazu geführt, dass man irgendwo knapp in den Worten geworden ist. Energienetze ist ein sperriger Begriff, den zu erklären, wie gerade eben geschehen, möchte man auch nicht immer. Deswegen hat man dann den Begriff kalte Nahwärme erfunden, um sie irgendwo mit in diese Wärmenetze zu subsumieren. Aber inhaltlich gibt es wesentliche Unterschiede, die uns aufgefallen sind, als wir uns mit der neuen Fernwärmeabrechnungsverordnung, auch wieder so ein sperriger Begriff, auseinandergesetzt haben. Was ist der Charakter von warmen Netzen? Der Charakter von warmen Netzen ist zum einen, so wie das Wort schon sagt, dass warmes Wasser durch die Straße geleitet wird, um dort in den einzelnen Häusern über Wärmeübergabestationen den Häusern die Heizenergie zur Verfügung zu stellen. Das heißt, ich brauche irgendwo einen zentralen Wärmeerzeuger, der dieses warme Wasser erzeugt. Also warme Netze sind immer zentral organisierte Netze und das mögen ein oder zwei oder auch mehrere zentrale Heizstationen sein, BHKWs, Müllheizkraftwerke, was auch immer. Der allen gleich innewohnende Charakter ist aber, die Kosten für die Wärmeerzeugung, die entsteht immer zentral dort eben in den Heizkraftwerken. Egal, ob das Kohle ist, ob das Gas ist, ob das eine Wärmepumpe ist, vollkommen egal, es entsteht immer zentral und deswegen haben alle Anlieger, die an das Netz angeschlossen sind, den Anspruch und auch das Recht, gemäß ihrem Verbrauch abgerechnet zu werden. Deswegen gibt es die Fernwärmeabrechnungsverordnung. Unser Netz, was wir uns vorstellen, ist komplett anders. Wir haben keine zentrale Wärmeerzeugung, sondern wir haben dezentrale Wärmeerzeugung. Und die Kosten für die Wärmeerzeugung entstehen dort, wo die Wärme gebraucht wird, in den einzelnen Häusern. Das heißt, der Hausbesitzer oder die Mieter oder der Hausverwalter oder wer auch immer für dieses Haus zuständig ist, der bezahlt die Erzeugungskosten, nämlich den Strom, der in diesem Haus verbraucht wird. Das ist ein qualitativ großer Unterschied. Und wenn wir das nur so betrachten, dann gibt es für uns keinen Grund, von der Ebene des kalten Netzes aus, jeden einzelnen Benutzer nach seinem Verbrauch zu berechnen. Sondern auf dieser Grundlage ist bei uns ein ganz anderes Abrechnungsmodell entstanden. Wir wollen, dass alle Nutzer nur entsprechend der Heizlast ihres Hauses eine Grundgebühr bezahlen. Und die ist konstant und die ist vom Verbrauch vollkommen unabhängig. Und das ist quasi für die Infrastruktur, die einmal Kosten verursacht und die auf lange Zeit finanziert wird, ein konstanter Betrag. Mittlerweile sind wir auch dazu übergegangen, dass wir auch gesagt haben, für viele Familien, insbesondere junge Familien, die sich für ein Wahnsinnsgeld in den letzten Jahren ein Haus gekauft haben und die alle Hände damit voll zu tun haben, diese hohen Annuitäten für die Immobilien zu bedienen, die jeden Tag froh sind, wenn die Heizung noch funktioniert. Alte Menschen, die ein Häuschen haben und von ihrer Rente leben können, auch ihre Heizkosten bezahlen können, aber um Gottes Willen, es soll nichts kaputt gehen. Da haben wir gesagt, okay, auch weil wir die alle auch mitnehmen wollen, müssen wir ein Modell anbieten, wo wir auch den Hausanschluss und die Wärmepumpe mit finanzieren und dafür eine zweite quasi monatliche Gebühr für die Annuitäten dieser Investitionen den Nutzern in Rechnung stellen. Dadurch hat man ein konstantes Preismodell für die 20 Jahre, über die es finanziert wird. Und jeder Mensch trägt seine Verbrauchskosten selbst. Das ist die Grundlage der ganzen Geschichte. So, aber wesentlich ist, dass dies nur durch diesen qualitativen Unterschied von kalten Netzen und warmen Netzen möglich ist. Ohne das ginge es nicht. Und da werde ich nicht müde, darauf hinzuweisen, dass man tunlichst in Zukunft nicht mehr von kalter Nahwärme sprechen sollte, weil das suggeriert eine unchristliche Nähe zu den Fernwärmenetzen, sondern das eine sind die kalten Netze und das andere sind die warmen Netze.
Und damit sind wir am Ende des ersten Teils. Ich hoffe, es hat bis hierhin gefallen und einige Klarheiten geschaffen über die Potenziale und auch die Schwierigkeiten bei der Realisierung von entsprechenden Wärmenetzen. Im zweiten Teil werden wir dann noch tiefer einsteigen und über den Prozess sprechen. Also wie ist das Ganze ins Rollen gekommen, mit welchen Schwierigkeiten begegnet man und wie könnten diese gelöst werden. Es würde uns also freuen, wenn Sie sich auch den zweiten Teil anhören. Für Fragen, Kritik und Lob natürlich steht Ihnen in den Shownotes die Kontaktadresse zur Verfügung. Und ja, vielen Dank fürs Zuhören bis hierhin und ich hoffe, wir hören uns wieder im zweiten Teil. Tschüss!